Beten als Anbetung. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Mit diesem oder einem ähnlichen Lobpreis schließt jedes jüdische Gebet. Da sind wir als christliche Gemeinde ganz eng mit dem Judentum verbunden. Hier stehen wir in der gleichen Anbetung, im gleichen Gotteslob. Man redet heute sehr vorschnell von den drei großen abrahamitischen Religionen. Da wird doch etwas in einen Topf geworfen, was nicht zusammengehört und auch nicht zusammenpasst. Deshalb eine Begriffsklärung am Anfang. Wir könnten vier Arten von Religionen unterscheiden. Ich nenne die erste Art von Religion die Menschenreligion. So wie das der Philosoph Ludwig Feuerbach ganz allgemein festgestellt hat, alle Religionen, egal woher sie sind und wie sie heißen, das sind einfach Wunschvorstellungen des Menschen, die er heraussetzt und denkt, so müsste, so sollte, so würde es sein. Und er bildet sich seinen Gott, seine Götter. Das gibt es. Viele Religionen auf dieser Erde laufen nach diesem Grundmuster. Und ihre Grundbefindlichkeit ist, die Menschen, die solchen Religionen anhängen, sie wissen sehr viel von Furcht und Zittern. Weil das ist ja der Gegensatz. Ich bin nicht so. Aber das Göttliche ist so vollkommen über mir stehen, mich beobachten und ich habe Angst davor und muss die Götter beschwichtigen. Das ist das Grundmuster der Menschenreligion. Die zweite Art nenne ich die Gottesreligion. Das ist das Judentum. Das Judentum hat wahre Erkenntnis Gottes. Das Judentum hat die Offenbarung des lebendigen Gottes, des Herrn des Himmels und der Erde. Aber das Judentum bis heute als Gottesreligion ist eine Religion mit viel Erkenntnis, aber ohne den lebendigen Geist. So wie das heißt im Bild vom Totenfeld, noch war der Geist nicht in ihnen. Sie waren noch nicht lebendig. Es ist viel Erkenntnis, viel Weisheit, viel Gottesbegegnung da, aber es pulsiert kein Leben. Diese Gottesreligion ist gekennzeichnet durch Leistung. Durch Tun, ich muss, ich will etwas tun, um Gott gerecht zu werden, vor Gott gerecht zu sein. Die dritte Art der Religion, ich nenne sie jetzt einfach in diesem Reigen die Jesus-Religion. Das ist unsere Religion. Daran glauben wir, darin leben wir. Die Jesus-Religion hat ein Grundwort und das heißt aus Gnade. Und darum ist die Grundströmung in der Jesus-Religion, weil das die Beschenkungsreligion ist. Ich empfange unverdienterweise ist Freude, Lob, Dank und Anbetung. Und die vierte Art von Religion, das, was uns heute in besonderer Weise beschäftigt, ist die Religion des Islam. Ich nenne sie ganz bewusst eine gegenchristliche Religion. Denn in dem, was im Islam als Grundmuster gesagt und gelehrt wird, das gipfelt gegenüber der Jesus-Religion in dem Satz, wer sagt, Jesus sei der Sohn Gottes, der ist des Todes schuldig. Da gibt's keinen billigen Ausgleich, da gibt's kein Gespräch, das das alles lösen könnte, sondern hier steht tatsächlich eine Grundauseinandersetzung um die Frage der Wahrheit, um die Frage, wer ist wirklich Gott an? Die Anbetung im Islam, der ja sehr viel vom Gebet hält und sehr viel Gebet übt, bis hin zu den fünfmaligen Gebetszeiten am Tag, ist Unterwerfung. Anbetung ist Unterwerfung, ist Auslieferung, so wie das Wort Islam das ja auch bedeutet. Wirkliche Anbetung, wirkliches, freudiges Gotteslob kann es nur dort geben, wo die Liebe als tragender Grund der Gottesbegegnung dasteht. Und das ist in der Jesusreligion. Es geht bis heute und heute wieder ganz neu, auch bei solch einem Thema Beten als Anbetung, um die Grundauseinandersetzung, wer ist wirklich Herr? Wer hat die Macht? Wer hat die Kraft? Wer hat das in seinen Händen? Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. So lehrt uns der Jude Jesus beten und nimmt und führt uns damit hinein in die Jesusreligion. Wieder wollen wir dreifach gliedern. Erstens, Gott regiert. Zweitens, Gott vollführt. Und drittens, Gott triumphiert. Erstens, Gott regiert. Dein ist das Reich. Die Basileia, das ist zunächst ganz personal, persönlich gemeint. Du bist der König aller Könige. Du hast die Herrschaft. Das ist unser Bekenntnis als christliche Gemeinde noch zusammen mit dem Judentum. Wer ist König? Gott ist König über diese ganze Erde. Er hat alle Macht. Er regiert. Sein ist das Reich. Wie oft hat das Israel erlebt? Zum Beispiel, als sie damals eingezogen sind ins Land und diese mächtige, riesige Festungsstadt Jericho versperrte ihnen allen Zugang. Jetzt kam die Frage, stimmt das denn? Er ist der König, unser Gott regiert, er vollzieht sein Wort, wir werden ins Land kommen. Und dann bekommt der Josua von diesem König eine ganz seltsame Anordnung. Nicht Kampf, nicht Gewalt, sondern zieht um diese Stadt und stellt die vorne dran, die das Lob Gottes am lautesten ausstrahlen, die Posaunenbläser. Das ist eine Kampfestaktik. Die hat's noch nie vorher gegeben. Da zieht der Posaunenchor um die Stadt und die Leute laufen hinterher. Als die angefangen haben zu blasen, da haben die Leute in Jericho gezittert. Was kommt jetzt? Nichts kam. Der Posaunenchor ging um die Stadt und Israel hintendrein. Dann legte sich die Unruhe in Jericho. Und am nächsten Tag, da kam wieder der Posaunenchor, noch immer keine Kämpfer. Und wieder zogen sie um die Stadt und dann war wieder Ruhe. Am dritten Tag, da haben die Soldaten von Jericho ihren Frauen und Kindern gerufen und haben gesagt, Leute, das müsst ihr sehen. Kommt auf die Mauern, da unten, da läuft der Posaunenchor und die anderen trappen hinterher. Und am vierten Tag, da sind schon die Würstchenverkäufer gekommen. Sie gesagt haben, jetzt beginnt der Zirkus wieder. Und dann am letzten Tag, da haben sie gesagt, jetzt haben sie vollends den Drehwurm. Jetzt laufen die siebenmal rum. und dann fielen die Mauern Jerichos. Das Gotteslob, die Gottesherrschaft, ohne jede Gewalt, sie wurde ausgeblasen, ausgerufen. Dein ist das Reich. Oder in 2. Chronike 20, Israel bedrängt von vielen Heeren und der fromme König Josaphat, und er fragt Gott, was soll denn die Kampfestaktik sein? Wie können wir denn gegen solche Übermacht bestehen? Wir werden doch ausradiert, da ist doch keine Möglichkeit. Und dann bekommt er von Gott wieder diese Anweisung. Und es heißt in 2. Chronik 20, und Josaphat bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzogen. Und das singen, danke dem Herrn, lobet seinen Namen. Und als das geschah, als dieses Loblied erklang und dieses große, gewaltige, feindliche Heer, das geriet gegeneinander, und bis Israel an die Stätte des Kampfes kam, da fanden sie nur noch Leichen. Die hatten sich untereinander fertig gemacht. Das Lob Gottes, beten als Anbetung, als Gotteslob. Im Gotteslob, in der Anbetung übergebe ich ihm die Initiative. In unserem Beten, Jesus sagte das, wir dürfen das tun, da ist so viel vom Bitten drin. Das ist auch richtig. Aber das entscheidende Gebet, dort wo wir wirklich uns ganz ihm ausliefern, ist das Lob und die Anbetung. Ich übergebe mich dir, du bist der Handelnde, dein ist das Reich, du bist wirklich Gott, ich kann nichts tun, du wirst handeln. Das gilt heute in dieser Auseinandersetzung. Liebe Brüder und Schwestern, ich sag so aktuell jetzt abgekürzt, es ist blauäugig zu sagen, was heute geschieht, habe keine religiöse Dimension. Das hat's ganz gewiss. Es ist eine Grundauseinandersetzung um die Frage, wer hat das Sagen in dieser Welt, wer ist wirklich Gott? So wie man es in Jerusalem erlebt, jetzt in diesen Tagen waren wir ja dort, und dann hört man an den bestimmten Zeiten von den vielen Minaretts auch in dieser Stadt den Ruf, Allah ist Gott. Allah ist allein Gott, er ist anzubeten. Und wenig später zieht die Prozession der griechischen Mönche ein in die Grabeskirche unter vollem Glockengeläut. Und das soll ja bedeuten, wir beten Gott, den Vater Jesu Christi, an. Es ist eine Grundauseinandersetzung. Der Islam erhebt einen absoluten Anspruch. Allah ist Gott, er ist über allem und über alles. Es ist ein entscheidender Grundunterschied. Das, was der Anspruch Allahs ist, der wird nach dem Koran auch und gerade mit Gewalt durchgesetzt. Man kann das nicht einfach wegdiskutieren. Der Koran ist kein Buch, das auf einen Guss entstanden ist, sondern der Koran ist in einer Entwicklung entstanden, die das widerspiegelt, was Mohammed in seinem persönlichen Leben, in seinem Machtergreifen durcherlebt hat. Natürlich gibt's im Koran viele Abschnitte, viele Suren, die reden von der Hochachtung vor den Buchreligionen, die rufen auf zur Toleranz gegenüber den Christen und den Juden. Aber man muss den Schluss dieses Abschnittes anschauen. Natürlich war Mohammed am Anfang in der Minderheit und war von Christen und Juden umgeben und hat mit ihnen den Ausgleich gesucht. Aber als er die Macht hatte, da war das alles weggewischt und er hat klar und eindeutig, und das sind die Schlusssuren ausgesprochen, tötet sie, vernichtet sie, der Ungläubige muss mit dem Schwert bekehrt werden. Natürlich gibt's im Koran viele Suren, die man sehr gut zitieren kann, wenn es um die Hochachtung der Frauen geht. Aber als Mohammed das ausformuliert hat, da hat die Frau keinen Platz mehr. Das sind ganz andere Aussagen, bis hin zu dem im Paradies, da werden nur Männer sein und die Frauen dürfen rein, manchmal als Dienerinnen und Gespielinnen. Natürlich kann man mit einem Moslem in unseren Breitengraden, wo sie in der Minderheit sind, darauf angewiesen sind, dass sie akzeptiert werden, trefflich diskutieren. Sie werden immer diese Suren zitieren. Aber schaut an, wo es hinläuft. Schaut an, wo es hinläuft. Die Terroristen, diese Taliban, Bin Laden, das sind nicht irgendwelche extremen Spinner des Islam, sondern die vertreten den reinen, den grundsätzlichen, den wahren Islam. Um diese Auseinandersetzung geht es heute. Der Islam ist nicht in seiner Grundsubstanz friedliebend, wie uns eingeredet werden will. Der Islam ruft zum heiligen Krieg, zum Dschihad. Man kann anderes zitieren, das ist klar, aber das schaut die Spitze dessen an. Das ist ein Unterschied, ein großer Unterschied. Wer sich auf den Koran beruft und Menschen tötet im Namen Allahs, der ist im Recht. Wer sich auf die Bibel beruft und Menschen tötet im Namen Gottes, der hat Jesu ganze Autorität gegen sich. Das ist der Unterschied. Wir können nicht sagen, wir Christen ziehen los zum Heiligen Krieg und befreien die Türkei vom Islam. Die Türkei ist christliches Urgestein. Da liegen die 7 Gemeinden der Sendschreiben. Wir können uns nicht berufen auf das, was damals Jahwe zu Saul gesagt hat. Zieh gegen die Amalekiter und rotte sie aus mit Mann und Maus und Kind, dass nichts mehr übrig bleibt. Das gab's im Alten Testament. Da hat Gott das Gericht direkt und ohne jeden Schnörkel in der Zeit vollzogen. Aber das Gericht ist aus. Wir können uns nicht mehr darauf berufen. Das Gericht ist ergangen am Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm. Und jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist Zeit des Heils. Jetzt sagt dieser Jesus, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Wir rufen auch auf zu einem Kampf. Die ganze christliche Gemeinde, aber zum Kampf der Liebe, zum Ringen um den anderen, nicht gegen den anderen. Daran wird sich viel in diesem weltweiten Grundringen entscheiden, ob wir Christen in diesem Kampf der Liebe, im Ringen um den anderen, siegen können, ob wir überhaupt dahin hineingehen, ob wir das in unseren Dörfern tun, wo viele Moslems unter uns leben, ob wir eintreten in dieses Ringen um sie. Mir ist es immer wieder im Kopf, wie Fritz Grünzweig einmal gesagt hat, Moslemmission. Gerade in den Ländern, wo der Islam regiert, ist fast unmöglich. Darum schickt Gott die Moslems zu uns. Jetzt können wir Zeugnis geben, und wenn sie zurückgehen, werden sie in ihren Ländern Licht und Salz sein. Ist das so? Sehen wir als christliche Gemeinde diese Linien wieder, wo wir aufgerufen sind, wo wir gefragt sind, wo wir uns in den Weissacher Tagen in dieser Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig stärken und auf Gottes Linien hören und achten, senden lassen zu den muslimischen Nachbarn, Mut machen lassen zum Zeugnis an meinen Arbeitskollegen, der aus der Türkei kommt, dass wir hier wieder ganz neu einsetzen. Um dieses Ringen geht es. Dein ist das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, das bezeugen wir gegen alle anderen Ansprüche. Dein ist das Reich, dieses Gotteslob auch in unserem ganz persönlichen Leben, in meiner persönlichsten Erfahrung, im Gotteslob, da blüht unser Leben auf, da entfaltet es sich. Das ist unsere Melodie. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren in meinem Leben. Wir sind alle sehr musikalische Leute, ohne Ausnahme, auch wenn wir keine Posaune spielen können und den Ton nicht halten können. Aber ein Lied, das können wir alle aus dem FF. Das ist das Jammerlied. Das kann jeder von uns singen. Da braucht's gar keine große Einübungszeit. Das kommt sofort und das hat viele Strophen. Ich nenne einmal die ersten 3 Strophen des Jammerlieds, das jeder Mensch kann. Die erste Strophe heißt: Wie bin ich so recht? So beginnt das Jammerlied. Die zweite Strophe heißt dann: Wie geht's mir so schlecht? Und die dritte Strophe: Wie ist das alles so ungerecht? Das ist das Jammerlied. Das kann jeder von uns. In allen Tonarten. Mit riesig viel Versen. Nein, dein ist das Reich, dass wir unsere Jammerlieder lassen und hineinfinden in das Loblied, in das Danklied, in die Anbetung. Ich will auch die ersten 3 Verse des Lobliedes nennen, dass wir ganz persönlich singen und einüben können. Der erste Vers heißt: Danke für den Herrn. Das ist der erste Vers. Das gibt den Ton vor. Das gibt die ganze Melodie, den Text vor. Danke für den Herrn. Der zweite Vers ist ja schon ein bisschen schwieriger täglich zu singen. Ich lebe heute gern. Es gehört zum Danklied. Ich lebe heute gern, auch wenn mich Zipperle plagt. Auch wenn ich Kopfweh habe. Auch wenn schwierige Strecken sind. Wenn ich aus dem Dank für Jesus lebe. Ich lebe heute gern. Und dann die dritte Strophe: Der Horizont, Hoffnung ist nicht fern. Das Jammerlied, habt ihr schon gelernt? Wie bin ich so recht? Wie geht's mir so schlecht? Wie ist das alles so ungerecht? Und jetzt kommen die Einzelstrophen. Das Danklied: Danke für den Herrn. Ich lebe heute gern. Hoffnung ist nicht fern. Dass das unser persönliches Lied wird, dann blüht unser Leben auf, das verändert sich. Kürzlich habe ich eine Diskussion im Südwestfernsehen verfolgt. Da ging es um die Frage Tabuthema Tod und Sterben. Und eins ist mir eindrücklich geblieben. Da war eine Frau, die hat erzählt und hat dann gesagt: Und als ich das miterlebt habe, wie dieses Kind mit 5 Jahren elendiglich an Krebs schon gestorben ist, da habe ich den Glauben an den alten Mann da droben weggelegt. Das hat sie wörtlich gesagt. Da habe ich den Glauben an den alten Mann da droben weggelegt. Ich hätte sie am liebsten gefragt, hast du denn vorher intensiv ihm vertraut? Erst dann kann man etwas weglegen. Ist es denn nicht so billig, all das, was an Schmerzlichstem und Bösem in dieser Welt geschieht, alles Gott in die Schuhe zu schieben? Das, was klappt und was aufgeht, das sagen wir, wir waren's. Ist es nicht eine billige Methode? Ihm alles zuzuschieben, ihn verantwortlich zu machen. Sind nicht wir die, die dem Bösen in allen Gestalten in unserer Welt so viel Raum gelassen haben und immer weiter öffnen? Ist das nicht unsere Entscheidung? Sind nicht viele Krankheiten, unter denen wir stöhnen, die wirklich schlimm und schrecklich sind, kommen die nicht auch aus dem, wie wir mit Lebensmitteln umgehen und wie Lebensmittel erzeugt werden? Muss man nicht auch solche Fragen zulassen? Es ist so einfach und so billig, das alles Gott zuzuschieben. Du bist schuld, der alte Mann da droben, der blickt nicht mehr durch. Liebe Brüder und Schwestern, das ist das Wunder, Gott hat sich das zuschieben lassen. Er nimmt all das Böse auf sich und in Jesus trägt er es weg. Und er wird's auch vollziehen. Dein ist das Reich, das hat diese Zukunftsdimension. Eine Welt ohne alles Böse, ohne alles Leid, ohne Krankheit, ohne Schmerzen, ohne den Tod. Dein ist das Reich, er regiert, er ist der liebende Gott und das vollzieht er heute in dieser Zeit der Gnade als der mitleidende Gott, als der helfende Gott. Darum bekennen wir doch als Christen, dein ist das Reich am Totensonntag, den Ewigkeitssonntag. Wir gehen als Christen vom Leben ins Leben. Gott regiert. Zweite Überschrift, Gott vollführt. Dein ist die Kraft. Wir kennen das Wort. Dynamit. Dynamis, du bist die vorwärts treibende Kraft. Es ist das Gotteslob über sein Handeln, über sein Tun in Schöpfung, Erlösung und Vollendung. Das Jammerlied, das können wir alle automatisch. Da braucht man nicht zu lernen, das Loblied, die Anbetung Gottes, die haben wir zu lernen. Die muss man einüben. Das Lob Gottes lernen an der Schöpfung. Ist uns sehr ungewohnt. Ist doch klar, Gottes Herrlichkeit und seine Macht und Kraft, sein Wesen, sein Dasein, es wird ersehen aus den Werken der Schöpfung, sagt der Apostel Paulus. Gottes Lob aus der Schöpfung lernen. Die Schönheit dieser Erde, die durchbricht und durchglänzt, selbst noch nach dem Sündenfall. Dass wir wieder Augen dafür gewinnen. die Schönheit der Natur in ihrer Vielfalt, in ihrer Zweckmäßigkeit. Gott loben aus seiner Schöpfung. Gott loben aus dir und mir, die wir sein Geschöpf sind und jetzt an unserem Leib. Wer von uns kann denn das so ohne weiteres mitsprechen, wenn ein David betet, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das ist Gotteslob. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, aber ich hätte doch gern eine kleinere Nase. Die ist so lang. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, aber mein Beichle stört mir schon so langsam. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, aber eine Glatze hätte es nicht braucht. Das Gotteslob aus dem Lernen, wie er uns bereitet hat, mich selber anzunehmen. Psalm 8 einmal bewusst wieder mitbeten. Das Gotteslob aus seiner Schöpfung und aus seinem Geschöpf aus mir lernen. Du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht. Über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Und dann hört's auf bei David. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Das ist Anbetung Gottes. Das ist Anbetung Gottes, dass ich im Blick auf mich, wer ich bin und wie ich bin, zum Danken und zum Loben finde. Wir sind ja ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk. Wie das alles funktioniert, schon jedes einzelne Glied an unserem Körper, jedes einzelne Organ ist ein Wunderwerk in sich und dass das alles noch zusammenspielt. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Gotteslob aus der Schöpfung lernen. Gotteslob aus der Erlösung und an der Erlösung durch Jesus einüben. Danke täglich für das Kreuz. Das gibt den Grundton. Dann wird das Jammerlied immer schwerer. Wer das Loblied über die Erlösung am Kreuz am Morgen angestimmt hat, der verlernt langsam aber sicher das Jammerlied. Dein ist die Kraft. Du bist der, der gestaltet, der vorwärts drängt, der wachsen lässt. Das gilt für diese ganze Welt. Dein ist die Kraft. Du führst diese Welt der Vollendung entgegen. Das Gotteslob im Blick auf die Geschichte. Auch und gerade heute. Auch und gerade heute. Unter diesen Horizonten, in diesen Dunkelheiten. Wisst ihr, wo heute das Morgenlicht aufgeht? In diesem geplagten Landstreifen dort drunten am Mittelmeer in Israel. Da tagt das Morgenlicht. Da geht es auf. Da wird's hell in aller Aussichtslosigkeit, weil wir hier am deutlichsten sehen, wie Gott weitertreibt, wie er zur Vollendung kommt. Das war ja Predigtext heute. Am Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn er Blätter gewinnt, dann wisst ihr, dass der Sommer nah ist. Israel ist der Silberstreif, ist das aufgehende Morgenlicht. Darum sagt Jesus, jetzt wacht auf. Das sind Aufwachrufe, wachet.
Das ist sein Thema. Die heutigen Wecker, die werden ja immer mehr zu Matterinstrumenten. Früher, da hat man den normalen Wecker gehabt, man hat ihn gestellt und dann hat er losgerasselt. Dann war er abgelaufen und ich konnte weiter schlafen. Heute bei diesem elektronischen Klump, da fängt er an und weckt. Und ich bin froh, wenn es wieder aufhört. Der gibt aber nicht auf. Dann macht er plötzlich weiter. Der lässt einem keine Ruhe, bis man entweder draufschlägt oder aufsteht. Unser Ältester hat eine besondere Methode entwickelt. Wenn er dringlich aufstehen muss, dann stellt er einen Wecker neben das Bett und einen auf den Schreibtisch und den dritten versteckt er irgendwo im Zimmer. Und wenn dann alle drei Wecker schellen, dann schläft er weiter. Der hat eine Perfektion entwickelt. Das ganze Haus wird rebellisch. Und dann gehe ich rein und mache die Wecker aus. Dann wacht er auf. Weckruf, Weckruf Israel. Wachet. Es ist Zeit jetzt aufzustehen, wach zu werden. Wir sehen das heute, wie alles auf Sacharja zuläuft. Ich will Jerusalem für die Völker zum Laststein, zum Taumelbecher machen. Weckruf ohne Gleichen. Gott hat alle Fäden in der Hand. Wir sehen, wie sich das vorwärts bewegt. Grad an Israel, grad an Jerusalem. Da kommt er Schritt um Schritt zu seiner Heilsvollendung. Das ist Dynamis, Vorwärtsbewegung. Das gilt auch in unserem ganz persönlichen Leben. Dein ist die Kraft. Wir Christen, wir sind die eigentlichen Optimisten. Im wörtlichsten Sinn, wir erwarten das Beste. Wir erwarten ihn. Gott hat ein Ziel und wir kennen dieses Ziel. Deshalb sagt der Jesus so deutlich, die Zeichen der Wetterentwicklung, die könnt ihr deuten. Beobachtet die Zeichen der Zeit. Seid wach und schaut euch das an und dann treibt euch zum Gotteslob, zur Anbetung. Herr, dass du das fertig bringst. Wir können nur staunen drüber. Noch einmal an Israel. Dieser Satz hat mich heute gepackt. Er wird ja oft zitiert. Man kommt nicht mit ihm zurecht, wenn Jesus sagt, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dies alles geschieht. Da meint er sein Volk, die, die um ihn stehen, dies Geschlecht. Wie war das 135 nach Christus? Da war das Wort Endlösung in Bezug auf Israel schon einmal in aller Munde. Da wurde in Rom beschlossen, jetzt lösen wir endgültig das Problem. Dann sind die römischen Heere mit aller Gewalt im Israelland eingefallen und haben sie niedergemacht, ihre Städte und Dörfer dem Erdboden gleich. Jerusalem wurde zerstört bis auf die Grundmauern. Und die jüdischen Kriegsgefangenen, die mussten Karren um Karren Erde herbeiführen. Und dann wurde Jerusalem aufgefüllt und eben gemacht und eingesät und wurde zum Getreideacker. So wie es Micha sagt. Das war 135 nach Christus. Und den Juden wurde bei Todesstrafe verboten, im Land angetroffen zu werden. Dies Geschlecht wird nicht vergehen. Und auch als die teuflischen Hirne in unserem Land die Endlösung ersannen und die Fabriken des Todes für Israel geöffnet haben und sie millionenfach hingemordet wurden. Dies Geschlecht wird nicht vergehen. Das ist ein Wunder, schon ein äußeres Wunder, völlig unerklärlich in der geschichtlichen Entwicklung dieser Welt. Da handelt Gott. Dass wir an Israel die Anbetung Gottes lernen, das Lob Gottes, wie sich sein Wort erfüllt, bis hinein in unser persönliches Leben. Dein ist die Kraft. Gott hat ein Ziel mit dir. Eines der steilsten Worte der Bibel, sagt der Apostel Paulus, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Da buchstabieren wir ein Leben lang. Da buchstabieren wir ein Leben lang. Aber da wird Gottes Ziel deutlich. So wie sein Josef im Alten Testament über sein persönliches Leben ausdrückt, von den eigenen Brüdern als Sklave verkauft, weil er als aufrechter junger Mann die Gebote Gottes einhalten will, landet er für Jahre, Jahrzehnte im Gefängnis. Und dann sagt er nachher, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Gott aber, der hat es gut gemacht. Der ist zu seinem Ziel gekommen. Auf Wegen, die der Josef sich nie und nimmer gewünscht hätte oder gar erträumt hätte. Da stirbt der Lazarus. Das Entsetzen und die Trauer übermannen die beiden Schwestern. Und dann erscheint Jesus und er kommt in diesem Leben mit seiner Dynamis zum Ziel und zeigt, ich bin auch der Herr des Todes. Gott will mit dir und mir zum Ziel kommen. Und sein Ziel in unserem Leben ist nicht innerzeitlich, sondern ewig. Ewig. Das ist Verführung. Wenn gesagt wird, die Jesusreligion, die Bibel, die biete uns glückliches Leben an. Das ist Verführung. Jesus bietet uns Leben an, das glückt. Das ist ein Unterschied. Wir haben keine Glückszusage nach unseren Vorstellungen, wie wir es uns wünschen würden, aber wir haben die unverbrüchlich feste Zusage, es wird glücken bei dir. Dein Leben kommt ans Ziel. Dass wir es noch einmal so direkt zugespitzt sagen, was für uns Menschen der größtmögliche Super-GAU ist, der größtmögliche anzunehmende Unfall, der Tod, das Sterben, das ist durch Jesus zu unserem Heil geworden, zu unserem Heil. Wir denken viel zu kurz, wenn wir unsere Ziele auf diese 70 und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre ausrichten. Unser Ziel ist viel weiter, viel weiter. Gott kommt zu seinem Ziel. Das ist die Einladung. Übergib dich ihm auch in den schwierigen Strecken und grad in den schwierigen Strecken. Denn er will mit dir zum Ziel kommen. Dritte Überschrift, Gott triumphiert. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, eigentlich wirklich das, was Gewicht hat, das, was zählt, was wirklich zählt, das, was allem Wert gibt, der Stempel, der das Dokument meines Lebens beglaubigt, die Unterschrift. Da kommen die Jünger einmal zu Jesus. Er hat sie ausgesandt. Dann kommen sie und sagen, Herr, das war großartig, das war überwältigend, was wir alles tun konnten. Den Leuten blieb der Mund offen stehen, was wir für Krafttaten getan haben. Und dann sagt Jesus, darüber freut euch nicht. Das ist normal, wer im Namen Jesu handelt. Freut euch aber, dass euer Leben endgültige Unterschrift trägt, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das heißt, Gott triumphiert. In unserem Leben ist das Siegel, du bist mein. Du gehörst mir, das ist der unendliche Wert. Weiß noch, wie ich einmal in Madrid im Prado in diesem Museum war und ein Führer hat uns da durchgeführt und dann zeigt er uns ein Bild und sagt ganz ehrfürchtig, das ist unser wertvollstes Bild. Ich habe mir das angeschaut und so gedacht, ha, schon komisch, so ein halber Goldskopf, zum Ganzen hat es wohl nicht mehr gereicht. Und irgendwo schwirren da auch noch die Beine rum und sehr komisch. Ich habe gedacht, unser Thomas, unser Jüngster, der mal besser. Und dann hat er gesagt, das ist eines der Spätwerke von Picasso. War viele Millionen wert. Komisches Bild, aber unendlicher Wert durch die Signatur. Das ist Zuspruch an dich und mich. Wir sind oft komische Figuren. Und vieles ist nicht am rechten Platz bei uns. Aber wir tragen seine Unterschrift. Das hat Gewicht. Das gibt uns Gewicht. Seine Unterschrift. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen. Gerade mitten in den Wirren und Schrecken dieser Zeit, geborgen zu sein bei ihm, das hat Gewicht. Er will mich, ich sag's noch viel einfacher, so persönlich. Wir machen ja keine religiösen oder theologischen oder philosophischen Abhandlungen. Wenn du die Bibel zusammenfasst, dann kannst du es tun in einem Satz, Gott ist verliebt in uns. Gott ist verliebt in uns. Rettungslos verliebt in uns. Das gilt schon bei Menschen. Wenn Menschen verliebt sind, dann tun sie seltsame Dinge. Gott ist verliebt in uns und darum handelt er wider alle Logik. Er ist nicht der Strafgott. Er ist nicht der, der aufrechnet. Sondern Gott ist verliebt in uns. Das zeigt sich am Jesus am Kreuz. Er lässt alles los, was ihm unüberbietbar teuer und wert ist. Den einzig geliebten Sohn, um dich und mich zu greifen. Gott ist verliebt in uns. Gott ist verliebt in uns, darum sitzt dieser Jesus auf dem Ölberg und sieht die Stadt Jerusalem, die ihn bis ins Tiefste ablehnt, wo seine Bilder hängen, steckbrieflich gesucht. Und Jesus ballt nicht die Faust und sagt, euch werde ich zeigen, da schlage ich drein. Gott ist verliebt in uns, darum weint er über Jerusalem. Gott ist verliebt in dich. Du musst keine Furcht haben, was alles in deinem Leben aus dem Gleis gelaufen ist, aus der Bahn gekommen ist, was Schuld geworden ist. Gott ist verliebt in dich. Er will's mit allen Mitteln dir sagen, ich mach das wieder gut. Ich vergebe dir. Darum darfst du kommen. Gott ist verliebt in uns, darum gibt er nie auf. Nie. Was ist das für ein kurzer Satz in diesem Gleichnis von Jesus, von dem verlorenen Sohn, als er zurückkommt, da heißt, und der Vater sah ihn von Ferne und lief ihm entgegen. Wenn du nur in deinem Leben den leisesten Ruf wagst, Herr Jesus, ich möchte wieder ganz neu in die Gemeinschaft mit dir hineinfinden. Ich möchte dir das sagen, was mich alles belastet. Ich möchte die Barrieren, die abgebrochenen Brücken bei dir benennen. Er läuft dir entgegen. Gott ist verliebt in uns. Das heißt aber auch, er zwingt dich nicht. Er zwingt dich nicht. Er gibt völlige Freiheit. Da kommt dieser junge Mann zu Jesus mit der entscheidenden Frage. Endlich hat's bei ihm geklickt. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jesus mutet ihm einiges zu, weil er ihn lösen will aus seinen Bindungen, aus seiner Unbeweglichkeit durch seinen vielen Besitz und sagte, verkauf alles und komm und folge mir. Und dann steht dieses kleine Sätzchen, er aber ging davon. Und was macht jetzt Jesus? Da heißt, er sah ihn an und liebte ihn. Auch den lässt er nicht los. Wir haben vorher von Josaphat gehört, die Heere stehen gegen sie. Josaphat bestellt den Lobchor, die Sänger. Und so wird der Feind überwunden. Dann heißt es, 2. Chronikbuch, nachdem, und Israel sammelte sich im Lobetal. Denn dort lobten sie den Herrn. Das wünsche ich dir, dass wir in unserem Leben, du in deinem Leben, hineinfinden ins Lobetal, heraus aus dem Jammertal. Denn Gott regiert, Gott vollführt und Gott triumphiert. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir beten dich an. Wir können das nicht fassen für uns. Du bist rettungslos verliebt in uns. Und wir fürchten uns so oft. Wir loben dich, dass du nicht aufgibst. Und dass du uns hineinziehst in die Gemeinschaft mit dir. Du wirst unser Leben, diese Welt, vollenden. Du wirst dein herrlich Werk vollenden. An uns und weltweit. Wir beten dich an. Amen.